Ja, Andra hatte sich das Lied gewünscht, weil sie ist ja schon lange hier in Deutschland, ist als Jugendliche nach Deutschland gekommen, vor ungefähr 30 Jahren, und hat damals Lieder gehört und eine Freundin gefragt, oh, ich verstehe nicht ganz genau, worum es da geht, kannst du es mir erklären? Und dann hat die gesagt, ah, wenn du mal ganz genau die da verstehst, alle Nuancen und den Humor, dann kannst du sehr gut Deutsch. Und deswegen hat es eine ganz besondere Bedeutung für sie. Und deswegen finde ich es auch schön, dass wir das heute für Andra gespielt haben. Und Andra soll jetzt auch zu Wort kommen. Ich habe sie auch gefragt, was bedeutet es für dich, als Migrantin in Deutschland zu wohnen? Siehst du dich überhaupt noch als Migrantin? Ne? Ist man immer Migrantin oder nicht? Oder wie fühlt sich das an? Da kann man sich ja auch unterschiedlich definieren. Und sie sagt uns erstmal was zu ihrer Migrationserfahrung, wie sie nach Deutschland gekommen ist und wie es ist, hier in Deutschland auch zu leben.
In Bukarest, Rumänien, geboren und bin, als ich 13 Jahre alt war, nach Nigeria gegangen, weil dort mein Vater, seit ich anderthalb Jahre alt war, gearbeitet hat. Und bin anschließend, als ich 15 Jahre alt war, nach Deutschland gekommen und war hier in ein Internat, in eine Schule, wo ich dann auch Abi gemacht habe. Ich bin nach Deutschland gekommen wegen der Schule. In Rumänien 1989, nach der Revolution, ist es zu einem Umbruch auch in das Schulsystem gekommen, sodass die Schulen zu der damaligen Zeit nicht besonders gut waren. Und meine Eltern nach einer anderen Möglichkeit gesucht haben, dass ich eine gute Schulausbildung machen kann. Und sind dann auf diese Schule gekommen und deswegen bin ich dann überhaupt nach Deutschland gekommen. In Deutschland zu leben als Rumänin, finde ich, ist ein bisschen wie ein Messer mit zwei Schneiden. Auf der anderen Seite die positiven Seiten, die finde ich sehr positiv sind. Aber auf der anderen Seite ist man weder Fisch noch Fleisch, finde ich. In Rumänien bin ich zu Deutsch und in Deutschland bin ich zu Rumänien. Und das meiste Zeit macht es mir nicht viel aus. Aber es gibt schon Zeiten, wo die Sehnsucht, irgendwo hinzugehören, und zwar komplett, schon mehr Raum einnimmt.
Ja, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, das spüren viele Migrantinnen, ne? Dieses zwischen verschiedenen Welten zu sein oder manchmal auch gar nicht so genau wissen, was bin ich eigentlich und muss man überhaupt wissen, was man ist? Ne? Muss man das überhaupt definieren? Du hast ja am Anfang auch gesagt, gelten diese Territorien oder Länder überhaupt noch oder kann man nicht einfach ganz neue Ideen entwickeln, wer man ist? Das finde ich spannend, wie sie das sagt, und genau, sie sagt nochmal genauer, was es für sie bedeutet.
Für mich spielt es eine große Rolle, dass ich in verschiedenen Ländern gelebt habe und nicht nur daheim. Ich finde, das hat mich sehr als Mensch geprägt. Es hat mich viel toleranter gemacht für Anderssein. Ich kam aus Rumänien, wo ich gewohnt war, manche Sachen auf eine bestimmte Art zu machen oder auf andere Leute auf eine bestimmte Art zu blicken, natürlich auch Urteile zu fällen. Und natürlich ist es auch unterschiedlich, auch in Rumänien, je nachdem von welchem Land, also welcher Teil vom Land man kommt, von welcher Familie. Das spielt genauso wie hier auch eine Rolle. Und trotzdem gibt es bestimmte Sachen, die man, finde ich, so als Volk auf eine bestimmte Art macht. Und dadurch, dass ich dann in Nigeria und dann in Deutschland gelebt habe, habe ich kennengelernt, dass jedes Land das von sich glaubt, den richtigen Weg oder die richtige Art gefunden zu haben. Und dadurch, dass jeder das glaubt, aber die Art, die Sachen zu machen, teilweise konträr sind oder ein bisschen nur unterschiedlich, haben dazu geführt, dass ich, finde ich, viel toleranter im Umgang mit anderen Menschen geworden bin.
Ja, das finde ich ganz interessant. Fördert Digitalisierung Toleranz auch und Migration, oder wird es vielleicht sogar manchmal weniger? Also haben wir, verwässert sich die Kultur oder bleiben die Kulturen? Ne, es gibt auch diese These, durch das Internet und so weiter gibt es gar nicht mehr so unterschiedliche Kulturen. Und dann, wenn man irgendwo lebt, spürt man es vielleicht ja manchmal doch. Ne? Und Andra, das finde ich ganz spannend, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden. Da habe ich mich auch an meine Migrationserfahrung in Äthiopien erinnert. Sie sagt uns jetzt nochmal den Unterschied, wie es war, als sie kam nach Deutschland und wie sie jetzt die digitalen Medien nutzt.
Für mich spielt es eine große Rolle. Digitalisierung spielt für mich heutzutage in meinem Alltag eine große Rolle. Dadurch, dass meine Eltern einen Teil des Jahres in Rumänien leben, die anderen Teil verbringen sie hier mit uns, dass Freunde der Familie in Rumänien leben, dass meine Schwester in Irland lebt, führt dazu, dass bei uns das Handy oder die Möglichkeit, die Kommunikation eine große Rolle spielen. Wir benutzen tatsächlich einfach das normale Telefon, klar, aber wir benutzen viel FaceTime oder Möglichkeiten WhatsApp und Signal. Aber vor allem finde ich, die Möglichkeit zu telefonieren und den anderen zu sehen, finde ich ein Segen. Es ist ein Riesenunterschied zu das, wie ich Kommunikation erlebt habe, als ich nach Deutschland kam mit 15, wo die einzige Möglichkeit, die es gab, war telefonieren, also ganz normal am Festnetz. Und zwar Festnetz, der an eine Wand gebunden war und nicht, dass man mit sich rumschleppen konnte. Und Fax, mehr gab es nicht. Als ich im Internat war, hat mein Vater teilweise 1 bis 2 Stunden probiert durchzukommen, also eine Verbindung aufzubauen, bevor er überhaupt geschafft hat, einen Anruf zu tätigen, der durchgegangen ist, also das auf der anderen Seite überhaupt geklingelt hat. Wir haben gewohnt im Zimmer, ganz normal, wie man sich so ein Internat vorstellt, hatten ein Festnetztelefon, der an der Wand geschraubt war, an eine bestimmte Ecke des Ganges. Das heißt, wenn es geklingelt hat, also wenn mein Vater nach 1 bis 2 Stunden mal vielleicht geschafft hat, durchzukommen und es geklingelt hat, hat irgendjemand es gehört. Ich wusste nicht immer, wenn sie mich anrufen. Manchmal hatten sie mit mir ausgemacht. Wir versuchen an dem und dem Tag zwischen die und die Uhrzeit dich anzurufen. Aber wenn sie das nicht gemacht haben und ich dementsprechend nicht in der Nähe des Telefons war, ist irgendjemand rangegangen. Und jetzt war es so, dass nicht jeder mächtig der englischen Sprache war. Oder die Verbindung ist nicht schnell genug zustande gekommen, sodass derjenige, der geantwortet hat, entweder meine Eltern nicht verstanden haben oder für die gab es niemand in dem Moment am Telefon, weil die Verbindung noch hergestellt wurde, sodass die Hälfte der Zeit, die entweder aufgelegt haben, weil für diejenigen, die dachten, da ist niemand am Telefon, oder die haben nicht verstanden, um wem es ging und was die von dem wollen, und die haben aufgelegt. Oder in den guten Zeiten, wo die auch noch nach einiger Zeit, die mich auch wussten, wer ich bin und wer da überhaupt anruft, die auch verstanden haben, haben die dann im Gang gerufen, Andra! Und wenn ich das nicht gehört habe oder nicht schnell genug reagiert haben, haben sie einfach den Hörer neben den Telefon gestellt und sind entweder auf der Suche, mich zu finden gegangen, und wenn die mich nicht gefunden haben, sofort haben die teilweise vergessen, sodass Kontakt zu meinen Eltern eine sehr rare und seltene Angelegenheit war. Die Vorstellung, dass ich mit 15 die Möglichkeit gehabt hätte, so zu kommunizieren, wie man heutzutage machen kann, ist tatsächlich unvorstellbar. Im Internat war die einsamste Zeit meines Lebens. Und die Vorstellung, ich hätte einfach so telefonieren können, kommunizieren können mit meinen Eltern, auch wenn es nur per Messenger gewesen wäre, es ist eine andere Welt.
Ja, das empfinde ich auch ein bisschen so, die andere Welt. Ich habe als Kind in den 80er Jahren 5 Jahre in Äthiopien gelebt und das war noch zur Zeit von Mengistu-Regime, und das heißt, es gab keine freie Presse, und in Addis Abeba, wo wir gewohnt haben, gab es auch keine Straßennamen oder so. Das heißt, man hatte keinen Briefkasten oder so. Wenn man Post bekommen wollte, wurde das immer an das Hauptpostamt geschickt. Und da gab es so eine PO-Box, konnte man teuer sozusagen mieten. Und dann hat zum Beispiel meine Oma uns ein Paket geschickt, aber die wurden oft dann geöffnet und die guten Sachen wurden rausgenommen. Und ein bisschen blieb noch im Paket und dann wurde das wieder zugemacht. Und dann hat meine Oma immer gesagt, ist die Schokolade angekommen? Dann so, nein, ist das angekommen? Also es kam so die Hälfte oft an oder manchmal auch gar nicht das Paket. Und umgekehrt auch so Anrufe, erinnere ich mich auch gut, dass es immer so geknackt hat und man hat sich oft nicht so verstanden und wir haben vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate angerufen, weil es so viel gekostet hat. Und zum Beispiel Zeitungen, sowas gab es eigentlich kein freies. Und das heißt, die meisten Menschen haben auch gar nicht jetzt Fernsehnachrichten oder sowas geguckt. Und immer, wenn zum Beispiel ein Flugzeug aus Deutschland, aus England irgendwo herkam, haben immer Menschen diese Zeitungen aus dem Flugzeug mitgebracht und dann quasi unter uns verteilt, sodass man mal Nachrichten lesen konnte, alle 3 Monate oder so. Ja. Das war ganz anders, ne?
Ja. Genau. Es ist eine andere Welt. Es ist eine andere Welt. Ich finde das total richtig, total. Und ich erinnere mich auch, wie war alle die Sache, wenn ich als Kind war und danach am ersten nur Telefon, danach like, erste Internet, erste I don't know, Digitalisierung. Jetzt ist es so einfach, so weiß, was passiert in anderes Land, anderes Welt. Für jede Person, wenn es ist, wenn du möchtest, ne, wenn man möchte, du kannst mit immer der Person, alle Freunde, alle Familie, jeden Tag sprechen oder etwas sehen in your Handy, Instagram, Twitter oder something like that. X, Entschuldigung, now it's X. Und manchmal, ich glaube, wir vergessen, wie schnell ist das? Super, super schnell. Es ist ein anderes Welt. Vielleicht hören auch auf Guido jetzt, genau?
Mhm. Ja, genau. Er sagt uns auch kurz, wie er sich wahrnimmt und dann was zu seinen Erfahrungen mit Digitalisierung.
Also ich würde mich nicht als Migrant oder digital Nomade bezeichnen. Also man ist heutzutage mit der Globalisierung ein Weltmensch. Und man hat diese Möglichkeit, die Digitalisierung zu nutzen, zu verwenden, überall in der Welt. Also ob Migrant ist oder nicht Migrant ist, ich glaube, die Chancen und Risiken sind gleich für alle, da wir praktisch in einer virtuellen Welt arbeiten können oder dürfen, haben wir die gleichen Chancen. Also für mich war es so, als ich kam, gab es nur so die Möglichkeit, per Telefon zu anrufen. Und selbst in Deutschland war die Telefonate oder die Kommunikation mit der Heimat, mit der Familie, war sehr teuer. Ich kann mich erinnern, dass ich habe immer die monatelang die 5 Mark Münzen gesammelt, damit diese mit den großen Münzen, glaube ich, 2 Kilowatt die Münze geborgen, konnte ich in die Telefonzelle und von dort meine Familie anrufen. Problem war, dass meine Familie kein Telefon zu Hause hatte und dann musste man irgendwo an den Nachbarn, an die Nachbarin oder anrufen und von dort sagen, okay, bitte ruf meine Mutter, meine Vater an. Also es war sehr kompliziert, sehr umständlich, sehr teuer sogar, also unglaublich teuer im Vergleich zu heute, mit der Familie sich kommunizieren und mit Freunden zu kommunizieren. Praktisch die meiste Kommunikation ist wie ursprünglich per Brief gelaufen und hat ein bisschen gedauert. Heutzutage mit der Digitalisierung und Internet ist total einfach, man kann sich kommunizieren überall in der Welt mit Freunden, Bekannten, Familien und praktisch live, also muss man nicht viel warten. Das hat, glaube ich, das ist die angenehme Seite von der Digitalisierung. Also das ist für uns alle, insbesondere klar für Migranten, es ist einfach und sehr angenehm.
Ich finde das so lustig ein bisschen, dieses große Effort. Like, man muss koordinieren mit deiner Familie, mit ihrer Familie, mit meiner Mama. Ich rufe sie an und wir haben andere Uhr. Ne? Ich bin in Deutschland, so ist es 6 Uhr, 7 Stunden weniger. Und danach bitte meine Nachbarn und bitte Mama. Es ist sehr, sehr. Und jetzt ist mein Handy eine WhatsApp-Message. Ich finde das so, so lustig. Jetzt vielleicht eine kleine Pause, Musik.
Ja, das war Rahimi Khalili und Assad hat persönlich mit ihr gearbeitet. Das war ein Lied aus Aserbaidschan und Assad und Ketevan und Mauricio sind jetzt noch nicht ganz so lang in Deutschland wie Andra und Guido. Wir hören uns mal an, wie sie das erleben.
Die zunehmende Digitalisierung hat für mich als jemanden, der aus einer Randregion der Peripherie, einem kleinen Ort in Aserbaidschan stammt, eine entscheidende Rolle für meine Migrationserfahrung gespielt. Ohne die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, wäre die Migration möglicherweise nicht möglich gewesen. Oder sie hätte zumindest nicht so fruchtbar sein können. Ich erinnere mich sehr gut an meine Ankunft in Deutschland im Jahr 2009, dem Beginn des Web 2.0. Damals müssten wir noch teure Telefongespräche führen, um mit unserer Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Mit der Verbreitung von Web 2.0 Tools wurden diese erheblichen Kosten gesenkt und auch das Reisen wurde durch Reiseanwendungen einfacher und erschwinglicher. Es gab Momente, in denen alle Mitglieder meiner Familie in einer Migrationssituation waren und wir von den positiven Aspekten der Digitalisierung in Bezug auf die Migration stark profitiert haben. Heute kann ich mir meine Arbeit ohne digitale Werkzeuge nicht mehr vorstellen. Als jemand, der das Phänomen des digitalen Nomadentums studiert, kann ich sagen, dass der digitale Fortschritt und die durch ihn ermöglichte Mobilität nicht nur meinen Migrationsprozess erleichtert, sondern auch meine Existenz und meine Arbeit grundlegend geprägt und unterstützt haben. Vielen Dank für Ihre tolle Fragen und Aufmerksamkeit.
In meiner Migrationserfahrung spielt die Digitalisierung eine bedeutende Rolle. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hat sie mir enorm geholfen, mich schnell zu integrieren. Durch digitale Kanäle erführe ich von verschiedenen Veranstaltungen und könnte dort viele neue Beziehungen aufbauen. Diese digitalen Möglichkeiten haben mir ebenfalls ermöglicht, die deutsche Gesellschaft besser zu verständigen und mein Deutsch möglichst schnell zu verbessern.
Digitalisierung durchdringt meinen Alltag massiv. Ich lese Nachrichten morgens und ich folge sozialen Medien auf dem Handy. Ich höre gern Podcasts. Dank der Technologie kann ich mit meiner Familie in Kolumbien kommunizieren sogar. Ich finde Digitalisierung sehr, sehr nützlich, wobei sie ein zweischneidiges Schwert sein kann. Denk mal an Abhängigkeit, die wir von Geräten haben. Oder ein anderes Beispiel wäre die Sucht von Medien.
Tatsächlich habe ich meinen Master in Covid-Zeit angefangen. Und deshalb waren damals alle meine Kurse online. Ich hatte sogar meine erste Klasse von meinem Land. Es stellt ihr es vor. Ohne digitale Werkzeuge würde mein Studium nicht möglich gewesen. Ich finde aber, dass, obwohl es einfacher das Leben Ausländer ihnen machen soll, Digitalisierung Deutschlands noch viel verbessern muss. Ein gutes Beispiel darüber wäre das archaische System des Ausländerbehörde, wovon viele kritisieren.
Ja, das finde ich ganz interessant, was Mauricio sagt, dass oft den Ausländerbehörden und so weiter auch vorgeworfen wird, nicht so digital zu sein. Und es gibt so ganz spannende Studien von 2019, 20 rum, die zeigen, dass eben auch gerade Geflüchtete oder Migrantinnen oft sich über Facebook, Social Media, andere Kanäle, Instagram und so informieren und es wurden extra so Tools eingerichtet, Apps für Geflüchtete oder Migrantinnen, aber die wurden nicht genutzt und deshalb wurden sie wieder beendet, ne, von den Behörden. Also das finde ich auch immer ganz interessant, dass so, und es macht natürlich auch einen Unterschied, wenn jemand rechtlich korrekt formulieren will. Und das Problem ist, das habe ich auch selber bei Projekten, die ich gemacht habe, mit Geflüchteten erlebt, dass über die Social Media aber oft auch Falschinformationen weitergeleitet werden und die gehen ganz schnell rum und die Personen kommen aber dann nicht so in die persönliche Beratung, wo man ihnen sagen könnte, nein, nein, du kannst schon hier studieren oder es gibt englische Studiengänge und so. Ich glaube, da ist manchmal so ein Problem, das zusammenzubringen. Und gerade wenn es um Migration geht, gibt es ja immer so ganz schnelle Veränderungen des Rechts und so, dass das gut verständlich ist. Und Behörden haben oft das Problem, dass sie zwar so Blended-Beratung machen können, also sie können teilweise online beraten, aber wichtige Dokumente und so möchte man eben dann wieder nicht teilen wegen der Datensicherheit. Und das heißt, Personen müssen schon auch in den Raum kommen. Und ich glaube, die Schwelle ist oft hoch, ne? Also über den Computer, über das Handy ist es sehr niederschwellig. Und dann irgendwo hinzugehen, ist manchmal schwieriger. Genau. Vielleicht noch eine ganz spezielle Form des, der Migration mit digitalen Medien ist dieses Phänomen des Digital Nomadism, also wie Nomaden, Menschen, die rumziehen und woanders arbeiten. Vielleicht hören wir noch mal, was Assad dazu geforscht hat. Das ist so eine ganz spezielle Form der Migration.
Digital Nomaden sind Individuen, die tragbare Computertechnologien und allgegenwärtigen Internetzugang nutzen, um von jedem Ort aus zu arbeiten und diese Freiheit zur Erforschung der Welt verwenden. Dieses Konzept wurde erstmals von Makimoto und Manners in ihrem Buch Digital Nomad vorgeschlagen. Digital Nomaden genießen große Chancen, die Freiheit zu reisen, Flexibilität bei der Arbeitszeit und den Ort der Wahl. Sie können die Lebenshaltungskosten durch Leben in Ländern mit niedrigeren Kosten senken. Eine Praxis, die als Geo-Arbitrage bekannt ist. Die digitale Wirtschaft bietet ihnen auch die Möglichkeit, global zu arbeiten und dabei lokale Erfahrungen zu sammeln. Doch es gibt auch Risiken und Herausforderungen. Dazu gehören die Unsicherheit und Unstabilität, die mit dieser Art von Lebensstil einhergehen können, sowie die Tatsache, dass sie oft von der Infrastruktur und den Ressourcen der Länder, in denen sie durchreisen, abhängig sind. Jetzt kommen wir zur Kritik von Fabiola Mancinelli. Mancinelli argumentiert, dass digitale Nomaden ihre privilegierten Nationalitäten nutzen, um die globalen Ungleichheiten des kapitalistischen Systems zu umgehen. Sie sieht das digitale Nomadentum eher als eine opportunistische Anpassung an neoliberale Auswirkungen, nicht als Herausforderung für das System. Sie warnt davor, dass das digitale Nomadentum ein gewisses Maß an Vorprivilegierung erfordert und dass es bestehende soziale Ungleichheiten verstärken kann. Das zeigt, wie wichtig es ist, das digitale Nomadentum und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft sorgfältig zu betrachten.
Ja, ich finde das interessant, weil wir oft denken, die Technik macht Ungleichheiten weniger, ne? Und jetzt Assad sagt, aber nicht jeder kann sich leisten, digitaler Nomade zu sein oder nicht jeder hat den gleichen Pass und kann überall reisen und so. Und das finde ich ganz interessant, dass auch im digitalen Raum Machtunterschiede sind, sowas wie Hate Speech oder Abwertung, Diskriminierung, sogar manchmal stärker als im persönlichen Raum, ne? Wo man früher, glaube ich, ganz idealistisch gesagt hat, wenn wir alle Menschen verbinden, dann wird es auch friedlicher, ruhiger und so. Das finde ich ganz interessant.
Ja, und der Access zu dieser Digitalisierung-Welt ist nicht der gleiche in alle der Welt, ne? Das ist like, diese in anderen, das ist nicht total egal. So, das macht immer wieder, die Möglichkeiten sind nicht egal. So eine Pause für Musik aus der berühmten Manu Chao.
Mensch, Mariscal, jetzt ist die Sendung schon fast vorbei. Wahnsinn, ja. Wie die Zeit vergeht. Vielen Dank den tollen InterviewpartnerInnen für euren Beitrag.
Ja, ich finde es sehr, sehr gut. Es ist eine gute Sendung, ich glaube. Ich muss etwas sagen, eine Markierung vielleicht. Es ist für mich interessant, wie es gibt jetzt zwei Richtungen vielleicht. Ne? Normalerweise Migration, Digitalisierung, man kann denken, okay, finde, das ist so kann, wie kann man die Verbindung mit dem Land, der Familie, bleiben, aber es gibt auch die andere Richtung, genau. So, vor ein Studium mit Mauricio oder vor eine neue Verbindung wie Keto. So, das ist für mich wichtig. Eine letzte Lied vielleicht. Ich muss to say hello zu meine Onkel. Er hat diese Song in viele aus Brooklyn. Der Song sagt über eine Person, die geht zu der Nord, zu Brooklyn. Und ich glaube, wir können auch das denken über andere Länder, like ich mache in Tübingen. So, vielen Dank zu unseren Freunden und bis nächste Mal.
Ja, tschüss von Globales Lernen on Air.